Liebe Schwestern und Brüder, das ist ein geheimnisvoller Text. Johannes 2, die Erzählung von der Verwandlung des Wassers in Wein. Ein geheimnisvoller Text, vielleicht für manche unter uns ein rätselhafter Text. Was soll das bedeuten? Nun, in der Tat, es wird als das erste der Zeichen Jesu verstanden und dargestellt. Und Zeichen heißen die Wirkungen, die Handlungen, die Wunder Jesu deshalb, weil sie etwas bezeichnen sollen, weil sie hinweisen sollen. Die Zeichen Jesu sind wie die Zeichen Gottes im Alten Testament Wegweiser. Sie haben eine Botschaft und sie haben einen Verweispunkt. Und insofern muss man die Zeichen verstehen können, um zu wissen, wo es hin soll mit dieser Geschichte. Denn dass eine Hochzeitsgesellschaft, die so schnell getrunken hat, dass mitten im Fest der Wein ausgeht, nun auch noch mit 600 weiteren Litern Wein versorgt werden soll, das bedarf doch eines theologischen Angangs, um es in die Spur zu kriegen. Es ist ein Zeichen. Kollegen von mir haben in Verlegenheit vor einiger Zeit mal gesagt, da man mit diesem Weinwunder nichts recht anfangen kann, das ist dann wohl ein Luxuswunder. Und so ist es in die Bücher eingedrungen als ein Luxuswunder. Na, da können wir am Schluss noch mal drauf kommen. Aber eigentlich ist es, wie es gedacht ist vom Evangelisten und wie es unser Herr getan hat, nicht als Luxus gedacht im Sinne von überflüssig, sondern es knüpft im Alten Testament an die Zeichen an, die wir Rettungswunder nennen. Also nicht, dass ein einzelner Kranker geheilt wird, nicht, dass eine Gruppe geheilt wird von Kranken, sondern dass Gott rettend in der Not eingreift. Das ist das Thema der Rettungswunder. Und wir haben auf unserem Zettel, auf der Rückseite, damit ihr nicht zu viel mitschreiben müsst, eine Fülle von Belegen für die Nacharbeit zu Hause. Und dort habt ihr unter Rettungswunder Erinnerungen an das Alte Testament. So war Israel in der Wüste immer wieder dem Durst ausgesetzt und der Not. Und da schenkte Gott auf besondere Weise, 2. Mose 17, 4. Mose 20, Wasser in der Wüste. Für den Durst gibt er Wasser, um zu überleben. Das leuchtet schon eher ein als ein Rettungswunder, dass man einem verdurstenden Wasser gibt, dem durstigen Volk dort in der Wüste, also das Wasser gibt. Aber eindrücklich auch in 1. Könige 17, 2. Könige 4, 2. Könige 2, dass Elia und sein Schüler Elisa in der Not Menschen versorgen. Die Witwen mit Mehl und Öl, Öl im Überfluss, also Grundnahrungsmittel bekommen die, die so in Not sind. Da leuchtet es in der Tat ein, Gottes Hilfe wird daran ersehen, dass er sich kümmert um die Menschen in Not, die Witwen, die Waisen, die Ausgelieferten, die keinen Beistand haben, das Volk in der Wüste. Aber hier ging es ja offensichtlich gar nicht um Wasser, sondern es geht um Wein. Und wenn auch die Festgäste das als eine Not empfinden möchten, wenn der Wein zu früh aufhört, eine objektive Not ist es ja nicht. Dazu müssen wir wissen, dass diese Erzählung voller Symbolik ist, eben als Zeichenhandlung voller Hinweise. Der Wein ist das Symbol in der Bibel für Freude, für Heil und für die Fülle der Heilszeit. Und so habe ich euch auch die Belege schon aus den Propheten angegeben. Wenn Gott wiederkommt nach all der Not, da verheißt schon im Namen Gottes der Prophet Amos als der Älteste, dann werden die Berge von süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Was für ein Bild, die Weinberge triefen vor Überfluss der Fruchtbarkeit. Und so Joel 4 auch, zur selben Zeit werden die Berge von süßem Wein triefen und die Hügel von Milch fließen und alle Bäche in Juda werden voll Wasser sein und es wird eine Quelle ausgehen vom Haus des Herrn, die wird das Tal Schittim bewässern. Hier ahnen wir, was gesagt ist. Wein steht für Fülle, für Überfluss und Reichtum. Aber es geht jetzt nicht darum, dass, wenn Gott wiederkommt, jeder ein kleines Fläschchen Wein bekommt, als Symbol der Heilszeit, sondern es sollen die Berge triefen vor Fruchtbarkeit. Ich habe ein Bild in Erinnerung gehabt bei der Vorbereitung. Und das war bei einem unserer Schwedenurlaube vor langer Zeit. Und da kamen wir mitten im Wald beim Wandern auf eine Lichtung, die mag so 100 auf 100 Meter gewesen sein. Und die war so hoch voll mit Himbeerbüschen. Und dann kamen wir hin und dann waren die Himbeerbüsche voll von Früchten. Himbeeren. Und so eine Frucht. Und wir gingen hin und versuchten vorsichtig eine abzuzupfen. Dann fielen 10 runter. Und dann haben wir versucht, noch vorsichtiger zu pflücken. Aber man konnte die Himbeeren gar nicht genießen, ohne dass im Überfluss es nicht einfach nur runterrugelte und kullerte. Ich habe in meinem ganzen Leben vorher und aus Geiz nachher nie mehr so viele Himbeeren gegessen wie an diesem Tag. Das erste Mal in meinem Leben wirklich nur Himbeeren. Und da habe ich verstanden, was die Propheten mit der Symbolik dieser Fülle meinen. Wenn Gott wiederkommt, wenn sein Heil bestimmend wird, wenn er uns zeigt, was er mit uns vorhat, dann wird es Leben in Fülle geben. Also nicht ein Becher Wein für einen Durstigen in der Wüste, das auch, sondern Himbeeren und Wein im Überfluss. Der Wein wird die Berge hinunterlaufen. Und so ist auch dieses seltsame Bild zu verstehen des Segens über Juda in 1. Mose 49, 11. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Wer von euch, ich bin ja hier in Süddeutschland und ob ihr Schwaben seid oder Badener, euch darf ich das fragen. Wer oder euch, der Wein anbaut, käme auf die Idee, einen Esel an die Weinreben anzubinden bei voller Frucht? Der wäre doch selbst ein Esel, der das tut. Die Tiere fressen doch alles auf, sie zertrampeln alles, sie drehen sich einmal um und alles ist kaputt. Was soll dieses Bild? Nun, dieser Messias hat es nicht nötig, auf einzelne Weinstöcke zu achten. Da gibt es eine solche Fülle, dass man selbst die Tiere noch in den Weinberg lassen kann. Und will man seine rote Bluse rauswaschen, dann nimmt man einfach den besten Rotwein, dann hat man eine einheitliche Tönung. Das macht für sich selbst genommen keinen Sinn. Und für uns, die wir geizig sind, als Badener hier auf der Grenze vielleicht etwas großzügiger, ist das ein Bild von Verschwendung. Und genau so soll es verstanden werden. Gottes Liebe ist verschwenderisch. Gottes Liebe kennt nur den Überfluss. Gottes Liebe kennt keine Grenze. Und wer Gottes Liebe ahnt und wer sein Heil ahnt, der mag wie die Gemeinde des Johannes selbst noch Angst haben in der Welt. Er mag selbst sogar verfolgt sein. Er mag selbst noch Not erleben. Er mag krank sein und an Alter und Sterblichkeit leiden. Aber wer seine Herrlichkeit einmal gesehen hat in seinem Wort, der ahnt, hier gibt es Leben im Überfluss. Hier gibt es Freude, die Fülle. Und dann das Dritte. Es geht ja nicht um eine Weinvermehrung in irgendeinem Zusammenhang, sondern es geht um eine Hochzeit. Und dies ist nun ein Motivkreis, der im Alten Testament für mich am eindrücklichsten ist. Dass Gott uns tröstet, wie einen seine Mutter tröstet. Das haben wir vom Propheten Jesaja gelernt. Und dass wir in Gott einen Vater haben, der fürsorglich ist und verständlich und uns begleitet in Barmherzigkeit, das haben wir von Hosea und dem Psalmen längst gelernt. Aber ich hätte selber Mühe und Scheu, Gott mit einem Bräutigam zu vergleichen, wenn es um die Beziehung zu uns geht, und sein Volk mit der Braut. Das aber ist im Alten Testament eigentlich der Höhepunkt der Rede des Verhältnisses Gottes zu seinem Volk. Der Prophet Hosea verspricht für die neue Zeit, nachdem Israel so viel falsch gemacht hat und davongelaufen ist, so viel tragen muss an Gericht aufgrund der eigenen Torheit und Trennung von seinem Gott und der Untreue gegenüber Gott. Er verspricht, dass sie dann mit ihm verlobt sein werden. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Hosea 2. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Und dieses Erkennen, Hebräisch, ja, da bedeutet nicht nur, ach ja, ich checke das, ich realisiere das, ich habe es gehört, gelesen, sondern es bedeutet die persönliche, intime, ganzheitliche Begegnung zweier Personen. Hesekiel 16, ein ganz eindrückliches, von Seiten Israel auch deprimierendes Beispiel, von Seiten Gottes aber überwältigend. Dort beschreibt Gott Israel wie ein ausgesetztes Baby und er geht daran vorbei, wie es dort in seinem Blut liegt und bald sterben müsste, würde er sich nicht annehmen. Und er nimmt es an und versorgt es und er spricht ihm zu, du sollst leben. Gottes Bestimmung für sein Volk. Und in Christus dürfen wir seine Kinder sein. Gottes Bestimmung für dich und mich ist, du sollst leben. Nicht du sollst weniger leben oder du sollst dich anstrengen oder du sollst verzichten, sondern du sollst leben. Das ist die Botschaft, die er Israel zuspricht. Und in Christus dürfen wir das uns sagen lassen, wie es Jesus ja im Johannesevangelium dann tut. Und dieses Mädchen wächst auf. Und es ist, wie es heißt, die Zeit der Liebe. Und Gott sieht es wieder an und er spricht ihm zu, du sollst mein sein. Also Israel wird gerettet von seinem Gott. Und nun aber nicht nur, dass es als hilfloses Kind gerettet wird, es wird als Braut angesehen. Und Gott liebt diese Braut und schließt mit ihr einen unverbrüchlichen Bund, du sollst mein sein. Und wieder dürfen wir vom Evangelium her wissen, das ist das, was Christus uns zusagt. Jeder und jedem von uns. Erstens, du sollst leben. Und zweitens, du sollst mein sein. Wie viele von uns haben keinen Menschen, der ihnen das sagt? Wie viele von uns können sich auch nicht daran erinnern, dass ihnen das je im Leben gesagt wurde. Du sollst leben und du sollst zugehören, Gemeinschaft haben, mir zugehören. Das spricht Gott zu uns. Jesaja 62, ihr habt die Stellen alle auf den Zetteln, insofern könnt ihr es in Ruhe nacharbeiten. Dort heißt es, dass Gott zu Zion spricht, zu Jerusalem spricht. Du sollst heißen, meine Lust und dein Land vermählte. Denn wie ein junger Mann eine junge Frau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Das ist immer schön, wenn man Trauungen hält, was ich ja gelegentlich tun kann. Und dann hat man natürlich die beste Aussicht, man sitzt immer oder steht in der ersten Reihe bei einer kirchlichen Trauung, weil man das Brautpaar ja vor sich hat. Und wenn die beiden nicht völlig nervös sind, dann ist das immer schön, sie zu beobachten, wie sie sich erwartungsvoll, wie sie sich ermutigend, wie sie sich zärtlich anstrahlen. Und wenn ich meine Vorlesungen in Tübingen halte, dann passiert es im Sommersemester noch öfters als im Wintersemester, dass sich einsame Herzen treffen. Und dann ist es immer ganz goldig, wie die sich anstrahlen während der Vorlesung. Das ist die einzige Störung, die ich akzeptiere, wenn sich Verliebte anstrahlen. Diese Augen, die muss man sehen. Oder sie haben sich erst nach der Planung des Semesters verliebt und dann sind sie in verschiedenen Vorlesungen und dann ist es fast unerträglich. Ich begrüße meine Studierenden gerne vor der Tür, wenn ich das sehe, wie sich zwei für zwei ganze Stunden verabschieden müssen. Nicht? Also das ist ein richtiges Ringen. Sie reißen sich los, noch dreimal zwischen Säulen winkend, nicht, dass sie zwei Stunden durchhalten. Denkt an die verliebtesten Menschen, die ihr kennt. Denkt an die verliebtesten Augenblicke. Denkt an den liebsten Menschen, den ihr habt. Und ihr habt noch nicht eine Spur von dem, was Gott seinem Volk gegenüber empfindet. Und, ich sage es immer wieder dazu, was er dir und mir gegenüber empfindet. Du bist meine Lust. Du bist meine Freude. Und so geht es in das Neue Testament hinein, dass die Rede von der Hochzeit, die Rede von Bräutigam und Braut, die Heilszeit symbolisiert. Und in unserem Evangelium haben wir es ja auch sehr schön greifbar, weil Johannes der Täufer sein Zurücktreten und das Vorlassen Jesu genau damit ja begründet in Johannes 3. Der Bräutigam ist der, der die Braut hat. Der Freund des Bräutigams, er tritt zurück, er freut sich, wenn sich Braut und Bräutigam gefunden haben. Und der Täufer sagt, diese Freude ist erfüllt heute für mich und deshalb kann ich zurücktreten. Das müssen wir wissen. Wein steht für Überfluss der Heilszeit. Hochzeit, Bräutigam. Das steht symbolisch für Gottes leidenschaftliche Liebe zu seinem Volk. Eine Liebe, die jetzt auch uns mit hineinnimmt, denn Johannes 3, Vers 16 wird gesagt, Gott liebt nicht nur sein Volk Israel, er hat den Kosmos geliebt, er hat die gottlose Welt geliebt, er hat die Völker geliebt mit dieser leidenschaftlichen Liebe, die er in seinem Sohn offenbart. Nun, wenn wir das wissen, dann sind wir mutiger, uns dem Text anzunähern. Am dritten Tag war eine Hochzeit. Wieso am dritten Tag? Nun, jüdische Interpreten fühlen sich daran erinnert, dass in bestimmten Phasen des Judentums am dritten Tag die Hochzeit gefeiert wurde. Das wäre dann der Dienstag nach jüdischer Zählung. Aber das war erst später. Hier wird es so sein, dass der dritte Tag sich auf den letzten Text bezieht, nämlich auf die Berufungen unten am Jordan. Und wir befinden uns jetzt, wie wir lernen, in Kana in Galiläa. Es wird manchmal Kana angesagt, aber das ist ein Missverständnis. Kana ist ein kleiner Ort und Kana darf man nicht mit Kanaan verwechseln, sonst ist das so, als wenn man Bayreuth mit Bayern verwechselt. Da gibt es eine Berührung, aber das ist nicht identisch. Kana ist ein kleiner Ort in der Nähe von Nazareth. Und dort war eine Hochzeit und die Mutter Jesu war da. Wir nehmen an, dass sie wohl verwandt war, denn es ist nicht das gleiche Dorf und wenn es ein Nachbardorf ist, dann mag es eine familiäre Verbindung sein zur Mutter Jesu. Und so heißt es, Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Soweit so naheliegend, aber habt ihr etwas gemerkt? Die Mütter haben gesagt, hurra, hier komme ich vor. Es geht um die Mutter Jesu. Es gibt aber einen kleinen Schönheitsfehler für den Evangelisten. Wer war eingeladen? Wer stand im Mittelpunkt? Und wer war Anhängsel und Nachfolger? Die Mutter Jesu war eingeladen und Jesus war auch dabei. Ja, sagst du, so bin ich heute auch in den Gottesdienst gekommen. Ich habe mich entschlossen, in den Gottesdienst zu gehen. Ich habe mich entschlossen, herzukommen. Und wenn das Evangelium stimmt, ist Jesus auch dabei. Aber das ist in Wahrheit das Problem unserer letzten Wochen und Monate gewesen, dass Jesus dabei war, aber dass er immer nur auch dabei war. Oder ist jemand von uns heute Morgen aufgestanden und hat gesagt, Herr Jesus Christus, das ist dein Tag, was hast du vor? Wo willst du hin? Was ist dieser Tag? Was ist die nächste Woche? Es ist nur so ein kleiner Akzent, aber es ist genau dieser Unterschied, zwischen Nachfolge und nur nebenherlaufen oder vorne weglaufen. In Wahrheit beginnt diese Erzählung nicht mit Jesus. In Wahrheit beginnt diese Erzählung mit der Mutter Jesu. Hat unser Tag heute mit Jesus Christus begonnen? Oder hat er eigentlich mit uns begonnen? Aber dann haben wir ja Losung gelesen, dann war er auch dabei. Eine feine Nuance, die wir wahrnehmen müssen, um den folgenden Dialog verstehen zu können. Als der Wein ausging, das ist nun etwas, was der Evangelist liebt. Es ist nämlich die Überzeugung des Johannes, dass ein Mensch, wann immer er versucht, seine Bedürfnisse zu befriedigen, unterhalb der Gemeinschaft mit Christus selbst, ein Mensch versucht, sein Leben zurechtzubringen, ohne diese Intimität des Einsseins, des Wirs mit Gott, er immer wieder Mangel und Bedürfnis haben wird. In Johannes 4 sagt es Jesus zu dieser Frau am Brunnen so eindrücklich: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Ja, wir sind als Menschen bedürftig. Freilich eigentlich geschaffen, nicht um bedürftig zu sein, sondern um in Beziehung zu leben. Aber wenn wir diese heilvolle Beziehung, das Angenommensein, das Gewolltsein, diese Gemeinschaft der Offenheit und Wechselseitigkeit, dieses Verlobtsein eben nicht haben mit Gott, dann kompensieren wir, dann ersetzen wir die Gottesgemeinschaft durch etwas anderes. Wer die Wichtigkeit seines Lebens nicht erkennt, weil er Gottes Liebe verstanden hat, der wird immer herausragend sein müssen. Der muss hervorragend, der muss perfekt sein. Und wie viele Mütter unter uns haben vielleicht ein ganzes Leben lang ihre Rolle auch mit dadurch so ernsthaft betrieben, dass sie immer eine gute Mutter sein wollten, dass sie Anerkennung haben wollten für das, was sie so vorbildlich taten, dass sie die Unentbehrlichkeit ihrer Rolle als Aufwertung wahrgenommen haben, wo sie die Aufwertung sonst viel zu wenig bekommen haben. Wo wir zu wenig leidenschaftliche Liebe erfahren, neigen wir zum Ersatz. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Für Gottes Liebe gibt es keinen befriedigenden Ersatz. Aber so wie Jesus von dem anderen Wasser spricht, das er selber gibt, ja, das er letztlich selber ist, so wird er hier mit dem Wein das symbolisieren, was er selbst uns sein will. Da spricht die Mutter zu Jesus: Sie haben keinen Wein mehr. Das ist kommunikationstechnisch jetzt eine ganz raffinierte Art der Kommunikation. Ihr Frauen werdet das heute Abend wieder erleben, wenn eure Männer Sportschau gucken und die Füße hochlegen vor dem Fernseher und dann kommt irgendwann der Ruf in die Küche: Es ist kein Bier mehr da. Es ist kein Bier mehr da. Oder was immer, es ist kein Himbeersaft mehr da. Ich weiß nicht, was ihr bei der Sportschau guckt. Also, was soll diese Feststellung? Normalerweise müsste man einfach reagieren und sagen, diese Feststellung mag korrekt sein und sich wieder abwenden. Das sind diese versteckten Imperative. Das sind diese versteckten Imperative, nicht? Eine vermeintliche Feststellung, die sagt, jetzt kümmere dich doch mal. Die Mutter meint es sicherlich gut. Und dennoch muss sie als Mutter, sogar als Mutter des Gottessohnes, eine Lektion lernen. Jesus spricht zu ihr: Frau, was geht das dich an? Das ist nun ein harter Brocken, auch für einen, der Neutestamentler von Beruf ist. Das Frau oder Weib in der Übersetzung, das ist durchaus angemessen, so hat man, also nicht als Weib jetzt in heutiger Zeit, sondern für damalige Zeit war das die Anrede einer Frau. Und da Jesus auch liebevoll am Kreuz der Mutter das zuspricht, Frau, ganz fürsorglich trösten, ist nicht die Anrede das Problem. Aber dieses, was geht das dich an? So redet eine gekränkte Frau gegenüber dem Propheten im Alten Testament: Was habe ich mit dir zu schaffen? Und so reden die Dämonen gegenüber Jesus: Was haben wir mit dir zu schaffen, um ihn abzuwehren, in Grenzen zu weisen? Ja, es ist nicht ganz leicht, die Lektion zu lernen, die Maria zu lernen hatte, die wir nicht nur als Mütter, sondern als Väter, als Menschen, als Junge, als Alte lernen müssen. Johannes der Täufer wurde gefragt, wer bist du? Und seine erste Antwort nach Johannes war, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht dafür verantwortlich, die ganze Welt zu retten. Es ist nicht meine Aufgabe, aller Not in der Welt zu entsprechen, weil ich es nicht kann. Und hier sind wir vielleicht wieder ein bisschen auch bei dem Muttertag. Sind wir nicht so erzogen, dass wir jede Not in der Welt, jede Not in der Familie, jede Verlegenheit immer sofort als ein Gebot Gottes verstehen? Ich muss allen genügen, ich muss alles richtig machen, ich muss perfekt sein. Und Jesus sagt, es ist nicht deine Sache, es ist nicht dein Schreibtisch. Ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Christus. Und selbst ich sage nicht, ich muss von mir aus die Welt retten, so gut ich kann, mit eigener Kraft, sondern selbst ich frage, Vater, wann ist die Stunde, an dem du etwas durch mich tun willst? So viele Christen verschleißen sich im Lauf ihres Lebens, weil sie die Not mit der Berufung verwechseln, weil sie nicht gabenorientiert sind, sondern resonanzorientiert, anerkennungsorientiert, weil sie nicht fragen, was ist die Stunde, was ist dein Wille, Herr, sondern was gibt's zu tun. Und wer so fragt, ist verloren, bevor er anfängt. Denn in dieser Welt gibt es so viel zu tun, dass jeder von uns sich zu Tode schinden kann und hat noch nichts an der Welt gerettet. Als die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, mit dem richtigen Wort, bei der richtigen Person, das heißt Christus nachfolgen und seinen Willen tun. Vater, was ist meine Stunde? Was willst du durch mich tun? Wann hast du was mit mir vor? Es ist so entlastend, wenn wir nicht mehr länger denken, wir müssten als Stellvertreter des abwesenden Christus seine Arbeit für ihn tun. Sondern wenn wir verstehen, dass wir bedürftige Menschen sind, aber geliebte Menschen, von ihm wertgeschätzte Menschen, von denen er nichts erwartet, als dass wir in Beziehung leben und bleiben. Ihr in mir und ich in euch. Und nun kommt die Stelle des Kompliments an Maria. So schnell habe ich das nicht gelernt. Kaum stößt Jesus sie, menschlich gesprochen, vor den Kopf, weist sie in die Schranken. Da spricht sie das Entscheidende. Sie wendet sich zu den Dienern und sagt, was er euch sagt, das tut. Wir sollen nicht das tun, was nötig ist, wir sollen das tun, was er sagt. Und es wäre ja gar nichts dagegen zu sagen, dass wir alles das tun, was nötig ist, nur wir sind Menschen und wir werden uns verschleißen, bevor wir auch nur einen Schritt getan haben in dieser Welt, wenn wir alles auf unsere Seele legen. Das können wir nicht. Es genügt völlig, wenn wir das tun, was er von uns will. Ja, dann sagen wir, woher soll ich das denn wissen? Eben, das ist dein Problem und das ist mein Problem. Wir sind so beschäftigt mit dem Leben des Christseins, dass wir das Wesen des Christseins überhaupt nicht wahrnehmen. Christsein ist Beziehung. Christsein ist Aufsehen auf ihn. Christsein ist Gehorsam sein. Und zwar nicht Gehorsam im Sinne von, jetzt muss ich mich überwinden, jetzt ist mir was verboten, sondern das Gehorsamsein im Sinne von auf seine Stimme hören, die Stimme der Liebe. Auf seine Augen schauen, die Augen der Liebe, und sich von seinen Augen leiten zu lassen. Da sagen wir, aber das kann ich ja gar nicht, eben, wir sollen es ja auch gar nicht selber können. Es heißt, es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jedem ging 2 oder 3 Maße. Wir kommen auf, wie ich andeutete, 600 Liter. Und die nimmt Jesus nun für das Symbol der Heilszeit. Ein wunderschönes Bild. Jesus hat die jüdische Unterscheidung von rein und unrein, von heilig und unheilig nicht etwa aufgegeben. Er hat sie nicht vergleichgültigt. Es handelt sich hier nicht um eine Liberalisierung, als käme es nicht mehr so genau darauf an, dass wir heilig sind, sondern er hat uns deutlich gemacht, es geht um viel mehr als äußere Reinheit der Finger. Es geht um die Reinheit der Herzen. Er nimmt diese jüdischen Wasserkrüge, um jetzt die Heilszeit in ihrer Erfüllung dort deutlich zu machen. Und Jesus spricht, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Das ist nun faszinierend. Was verlangt Jesus von uns? Er verlangt von uns nichts, was wir nicht tun können. Er verlangt von uns nichts, was wir nicht tun können. Füllt Wasser in die Krüge. Ist das zu viel verlangt? Nein. Und all das, was er mehr durch uns tun will, das Wunder, dass wir in der Nachfolge plötzlich zum Segen werden dürfen, dass unsere Worte einem anderen Menschen Fülle und Trost sind und Wein für die Seele, dass es Heil bedeutet für andere, das tun nicht wir, das tut er. Tut, was ihr könnt, und sie taten's und füllten's bis oben an. Christus verlangt in seiner Liebe nie etwas von dir, was er in seiner Gnade nicht selber vollbringt. Er spricht, füllt Wasser ein. Wein macht er aus dem Wasser. Hier können wir es noch relativ leicht verstehen. Denn es ist ja klar, sie haben ja nur Wasser und füllen es ein und sind gehorsam. Und das Wunder, von Wasser zu Wein zu machen, das kann ja kein Mensch von sich aus. Da würden wir es auch nicht falsch verstehen. Aber wir lesen die Bergpredigt, liebet eure Feinde. Und was machen wir? Wir versuchen das von uns aus zu tun. Und was kommt bei raus? Krampf, Aggression, Traurigkeit, Depression und Wut über uns selber. Denn wir können es nicht. Das Wunder der Nachfolge, das Wunder der Heiligung, das, was Christus mit uns vorhat, übersteigt unser Vermögen. Er kann es nur selber in uns wirken. Und so wie dann bei der Speisung der 5000 dieser Knabe nichts weiter hat als seine 5 Brötchen und die 2 Fische und es reicht für 5000, so ist es hier nur das Wasser, das die Menschen im Gehorsam bringen. Und das Wunder tut er. Kann ein Knabe 5000 speisen? Nein. Kann ein Prediger Menschen zum Glauben ermutigen? Nein. Kannst du einen anderen trösten, ihm Gewissheit der Vergebung geben? Kannst du einer Trauernden eine Perspektive der Hoffnung geben? Nein, 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 können wir alles nicht. Wir können aber lesen, wir können sprechen, wir können schreiben, wir können tun, was er verlangt. Das Wunder tut er. Und als er es umgewandelt hat, spricht er zu ihnen, schöpft nun und bringt dem Speisemeister. Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Christsein heißt aus seiner Fülle schöpfen. Christsein heißt verteilen, was er geschaffen und verwandelt hat. Wir sollen schöpfen und verteilen. Und so sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und im Überfluss sollen sie es haben. Sie sollen vollkommene Freude haben und die Gemeinde sagt, wir haben aus seiner Fülle, aus seinem Überfluss genommen, Gnade um Gnade. Ist das eine zutreffende Beschreibung für meine letzte Woche, für deine letzte Woche? Haben wir aus seiner Fülle gelebt, aus seiner Liebe und Gnade gelebt? Ich bin so ehrlich, es euch zu sagen. Ich habe immer wieder versucht, Wasser zu Wein zu machen und habe mich gewundert, dass immer der Essig rauskommt, aber nie das, was andere gebrauchen können. Es ist so wenig, was er von uns verlangt. Folge mir nach. Aber wir meinen immer, wir müssten ihn überholen, wir müssten es selber lernen, wir wollen selber groß sein. In der Nachfolge Jesu besteht absolutes Überholverbot. Und nun kommt die Szene, die deutlich macht, dass das Evangelium, dass Jesus, dass Gott Humor hat. Denn es wird richtig ausgekostet, wie der Speisemeister nun den Wein probiert und seinen Bräutigam nicht mehr versteht. weil er sagt, wie konntest du einen so guten Wein aufheben, so lange bis alle, jetzt haben wir wieder das Problem, ja schon angetrunken sind. Das heißt, es war ja keine objektive Not, aber ihr habt es ja schon verstanden, es geht ja um die Symbolik dieser Geschichte. Jedermann gibt zuerst den guten Wein und danach den geringeren, so wie unser Leben ist. Am Anfang das Schöne und dann lässt es nach. Und manche Mutter unter uns mag sich zurücksehnen nach den besseren Zeiten, als es noch besser war, und später kommt das Geringere. Aber du hast das Beste zum Schluss aufgehoben. So diese ironische und humorvolle Darstellung in der Geschichte, denn der Speisemeister hatte nichts mitgekriegt von diesem ganzen Wunder, sehr wohl aber der Bräutigam der Geschichte. Ja, das kann ich euch versprechen. Er hat für euch das Beste für den Schluss aufgehoben. Wir meinen, dass wir ableben. Und als wir die Kinder dort vorne gesehen haben, wenn wir die jungen Menschen sehen, die gerade zum Glauben gekommen sind, dann mögen wir manchmal etwas wehmütig als Ältere zurückschauen und sagen, ja, das waren noch Zeiten, als wir unseren Glauben so erlebten, so begeistert waren, aber das alles rostet doch ein wenig ein, die Begeisterung lässt doch danach, das Schönste liegt hinter uns. Nein, für Christen liegt das Schönste nicht hinter uns, das Schönste hat er für den Schluss aufgehoben. Wir leben in Wahrheit gar nicht ab nach unserem äußeren Leben, dem äußeren Leib, natürlich. Aber das ist nicht unser letzter, das ist der erste, der bessere, der schönere Leib, der wartet schon im Himmel. Das schönere Gebäude, die schöneren Gewänder oder wie immer diese Symbole sind. Ist das nicht faszinierend? Jesus hat dies getan als den Anfang aller Zeichen der Liebe seines Vaters. Als den Anfang. Was immer du schon mit Christus erlebt hast, es war nur der Anfang. Was immer du schon gesehen hast von seiner Herrlichkeit, es ist noch gar nichts im Vergleich zu dem, was vor dir liegt. Er hat dir deinen Durst gestillt, so meinst du. Komm du erst mal in den Himmel. Dann wirst du merken, wie überschwänglich der Himmel ist. Voller Himbeeren, voller Wein, voller Liebe, voller Glück, voller Freude. Hat der Evangelist mit dieser Darstellung nicht ein bisschen die Wirklichkeit vergessen? Nein. Gerade weil wir so viel leiden, gerade weil wir so viel Elend in der Welt sehen oder in der eigenen Familie, gerade weil wir so einsam sind, ist so wichtig zu wissen, dass das Evangelium, die gute Nachricht, dir und mir gilt. Und sie sahen seine Herrlichkeit. Sie sahen seine Herrlichkeit. Sie sahen seine Herrlichkeit in all dem, was er tat. Sie sahen vor allen Dingen seine Herrlichkeit in der Stunde, die hier noch aussteht, als er bereit war, aus Liebe für seine Freunde sogar sein Leben zu geben. Könnten wir nur eine Sekunde uns selbst mit den Augen der Liebe dieses Jesus sehen, der Liebe seines Vaters, könnten wir uns nur eine Sekunde mit den Augen der Liebe Gottes sehen. All eure Selbstzweifel hätten sich für eine Ewigkeit aufgelöst. Ihr werdet den Himmel offen sehen, verspricht Jesus seinen Jüngern. Ja, ihr werdet gehasst. Ja, ihr werdet verfolgt. Ja, eure eigenen Familien werden sich distanzieren. Ja, in dieser Welt habt ihr Angst, könnt krank werden und sterben. Und dennoch sollt ihr mich sehen, hier und jetzt. Ich will, dass eure Freude vollkommen ist. Ja, ja, im Himmel, nein, auf der Erde. Denn dazu kam der Sohn Gottes auf diese Welt, um uns in Zeichen die Liebe seines Vaters zu zeigen. Und alle Not zu überwinden. Dafür starb er, trug unsere Sünde, damit wir das Schönste vor uns haben. Er hat das Schönste aufgehoben bis heute. Wie endet die Erzählung? Die Mutter hat es verstanden und ging nach Hause und Jesus tippelte hinterher. Dann hättet ihr die Predigt nicht verstanden. Jesus zieht nach Kapernaum und die Mutter geht in der zweiten Reihe hinterher. Auch die bewährtesten Mütter können heute von Jesus noch etwas lernen. Wir haben nicht Jesus zu sagen, wo es lang geht, auch wenn wir das als Mütter manchmal müssen, den anderen das sagen, sondern wir sollen ihm nachfolgen. Dann sehen wir seine Herrlichkeit. Tu nicht alles, tu seinen Willen. Genüge nicht jeder Not, sondern frage nach seiner Stunde und nach seinem Gebot. Und wenn er sagt, tu dies, dann tu es. Dann schöpfst du Wasser und er verwandelt deine kleinen Finger, Hände, Taten, Worte in Wein. Und andere schmecken es, auch wenn sie die Ursache nicht sehen und sind verwundert, wie kann so etwas sein? Er zog weiter und sie blieben nicht lange in Kapernaum, denn sie hatten noch so viel vor. Zum Beispiel wollte er heute in der Langensteinbacher Höhe euch begegnen und in seinem Wort seine Heiligkeit und Herrlichkeit zeigen. Amen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Lieber Herr Jesus Christus, du siehst, wie wir heute Morgen hergekommen sind, mit all der Freude, mit all dem Frühling, mit all der Dankbarkeit und Lebensfülle, aber doch auch mit Sorgen und Traurigkeit, mit Erschöpfung, mit Niedergeschlagenheit. Und du begegnest uns in deinem Wort, in den Zeichen, die du damals getan hast, und weist uns auf die Liebe deines Vaters hin und auf deine Liebe. Du bist auf diese Welt gekommen im Wissen um die Stunde, in der du deine Liebe vollkommen beweisen musst. Du hast dein Leben für uns dahingegeben, für jede und jeden von uns. Und du siehst unsere Not, du siehst unser Bedürfnis, du siehst unseren Hunger nach Leben und den Durst nach Liebe. Und du gibst uns nicht nur Antwort, du bist unsere Antwort. Herr, wir bitten dich, komm du zu uns in unser Haus. Sprich du uns an und rufe uns in deinem Wort. Und dann, wenn du uns rufst, dann lass uns hören und aufstehen, zu dir kommen und mit dir gehen. Entschuldige, wo wir in den letzten Wochen und Monaten selber unser Leben gestaltet haben und dachten, Christsein heißt, dich mitzunehmen. Herr, wir wollen in deiner Spur leben. Du sollst Herr unseres Lebens sein. Korrigiere du uns, weise uns in unsere Grenzen und lass uns erkennen, dass wir niemals glücklicher, befriedigter und freier sein können, als wenn wir dir nachfolgen und gehorchen. Amen.